Mein heutiger Gast im Radio Salzburg Café ist wohl einer der vielbeschäftigsten Pfarrer Salzburgs. Gleich 4 Pfarrgemeinden in der Stadt Salzburg gehören zu seinem Wirkungskreis: Hernau, Morzg, Gneis und Nonntal. Er engagiert sich für geflüchtete Menschen. Er hat eine wichtige Initiative gegründet für Menschen, die durch die Pandemie armutsgefährdet sind. Der heutige Sonntag ist für ihn natürlich auch ein besonderer Tag. Alois Thürlinger ist heute bei mir. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen und frohe Ostern.
Danke, auch frohe Ostern und danke für die freundliche Einladung.
Ostern ist ja das wichtigste Fest im Jahreskreis der katholischen Kirche. Mit Ostern verbindet man aber auch viel Brauchtum und viele Traditionen. Haben Sie da selber so einen Lieblings-Osterbrauch?
Einen Lieblingsosterbrauch: ich richte eine schöne Schüssel aus Zirbenholz, ein Geschenk zu meiner Primitz von lieben Freunden, mit einer gestickten Decke und lege Ostergaben hinein. Und die trage ich auch mit in die Kirche, wo die Ostergaben für alle Gläubigen gesegnet werden. Da ist dann auch meine Ostergabe dabei.
Sie sind ja gebürtiger Pinzgauer, in Piesendorf aufgewachsen mit 10 Geschwistern. Das Ostern Ihrer Kindheit, was hat da alles dazu gehört? Haben Sie da auch mal den Osterhasen gesehen?
Wahrscheinlich in der Kinderfantasie sicher. Wir haben Nesterl gebaut mit langen Zuwegen, mit Moos belegt. Und es war vor allem mit den vielen Geschwistern ein morgendlicher Wettlauf, die ganze Karwoche, wer denn der am spätesten Aufstehende ist. Da gibt es ja dann so vom Balmesel bis Karfreitagsratsche und dergleichen so unrühmliche Ehrentitel für die oder den, der das Letzte das Bett verlässt.
Welche Position haben Sie in diesem Wettbewerb meistens eingenommen?
Das kann ich mich nicht erinnern. In jungen Jahren war ich ein Langschläfer oder habe gerne geschlafen. Das hat sich altersbedingt ziemlich geändert.
Und auch beruflich bedingt?
Auch beruflich bedingt, wobei die Morgenstunde nicht so oft dienstlich gefragt ist, aber ich stehe inzwischen leicht auf.
Sie waren ja auch heute schon unterwegs.
Ja, der Ostermorgen als Pfarrer in einem Pfarrverband von 4 Pfarreien ist natürlich ein besonderer Morgen. Heute war die Pfarre Morzg die früheste, denn dort wird schon seit längerem die Osternacht um 5 Uhr in der Früh gefeiert. War eine schöne Feier und dafür gibt es dort in Morzg jetzt keinen Osterfestgottesdienst mehr, aber dann dafür in den 3 anderen Pfarren Hernau, Nonntal und Gneis.
Nochmal auf Ihre Kindheit zurückzukommen, wann ist Ihnen denn eigentlich so die christliche Bedeutung des Osterfestes bewusst geworden? Denkt man da als Kind auch schon drüber nach, über die Auferstehung?
Der Religionsunterricht war in jenen Zeiten mit Bildern sehr anschaulich gestaltet, in einer ziemlichen Dramatik auch. Und in meinem Elternhaus war gelebter Glaube allgegenwärtig, Gott sei Dank in einer ziemlich offenen, weiten Denkart. Dafür bin ich sehr dankbar, denn Religion kennt auch Verengungen verschiedenster Art. Und dann die Schule, wie man halt älter wird. Ich kann mich schwer erinnern, wann ein reflektierter Osterglaube eingesetzt hat. Aber dann durch die Pubertät hindurch Richtung Mittelschule war das schon ein Thema.
Wie kann man denn diese Auferstehung für unsere moderne Zeit deuten? Sie haben gerade vorher gesagt, als Kind gab es da die dramatischen Geschichten, die wir alle im Religionsunterricht gelesen, gehört und teilweise auch bebildert vor uns hatten. Aber wie deutet man das in die Jetztzeit um?
Ohne dass ich jetzt den Autor nennen könnte, ein Philosoph wohl hat gesagt, unsere letzte Wirklichkeit wird eine geistige sein, die dieses Erdenleben mit aller Erdschwere und mit einem alternden Leib zurücklässt. Oder anders gesagt, unser Leben mündet nicht in ein namenloses Nichts, und schon gar nicht in ein dunkles, schwarzes Loch.
Wenn da nun kein dunkles, schwarzes Loch ist, was ist aber dann dort? Das fragen wir uns wahrscheinlich alle. Wir reden gleich darüber. Pfarrer Alois Dürlinger ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Ostern, das Fest der Auferstehung. Alois Dürlinger, Sie haben vorher schon gesagt, es gibt kein schwarzes Loch am Ende des Lebens. Uns alle würde aber natürlich im Hier und Jetzt schon interessieren, was nach dem Tod da so kommt. Haben Sie für sich selber eine Erklärung gefunden?
Ich habe ein Bild für mich, das ich gerne auch bei Begräbnissen weitersage. Wie es kommt und was kommt, da gilt das biblische Wort, es hat kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Aber ich bin fest überzeugt, dass im Augenblick des Todes, nicht irgendwann, im Augenblick des Todes Jesus auf jeden Menschen wartet, auch auf mich, im Bild gesprochen mit ausgebreiteten Armen und sagt, komm heim. Kleiner kann und will ich von Gott nicht denken. Und er wartet auf jede und jeden.
Sie haben vorher von der Erdensschwere gesprochen, also umgelegt davon, dass das Leben einfach manchmal nicht einfach ist. Momentan empfinden gerade viele Menschen das Leben nicht sehr einfach aufgrund der Pandemie. Kann Ostern da noch eine größere Bedeutung haben, einen tieferen Sinn, oder kann man da etwas für sich schöpfen im Sinne von, ja, wir müssen noch ein bisschen durchhalten, es geht weiter?
Ich hoffe denn doch, dass der Osterglaube und die Feier des Osterfestes glaubende Menschen stärkt, hoffentlich auch Menschen, die im Glauben ringen oder die von sich sagen, dass sie im Glauben keinen gangbaren Weg sehen. Für die wünsche ich, dass allein schon der aufblühende Frühling etwas Erleichterung und eine Perspektive hinein in den länger werdenden Tag bringt. Aber im Glauben gibt es tatsächlich Hilfe, so man nicht abgebogen ist in eine dunkle Spur. Ich erlebe religiöse Menschen, die es jetzt besonders auch schwer haben, weil in ihrem Glauben etwas Dunkles mitschwingt, so in Richtung die Not der momentanen Zeit, auch die Pandemie, könnte gar eine Bestrafung von Gott sein. Für mich ein abstruser Gedanke. Aber die Verkünder, die mit dieser Keule den Menschen bis hin zu Thron, die gibt es zuhauf. Ihnen nicht zu folgen, ihnen keine Beachtung zu schenken, das wäre ein österlicher Rat von mir.
Gerade diese Strafe Gottes hat da nicht die Kirche selber über Jahrhunderte auch damit gearbeitet, im einfachen Sinne, versündige dich nicht, sonst wirst du bestraft?
In dieser Richtung hat die Kirche ein langes Sündenregister. In der Vergangenheit und leider mit Ausläufern bis heute. Da gibt es ganz plumpe Drohungen und dann gibt es, und die halte ich für mindestens so gefährlich, fein hinein verwobene Drohungen bis hin zu einem Satz, der im katholischen Katechismus stand und steht. Und der heißt, Gott ist ein gerechter Richter, der das Gute belohnt und das Böse bestraft. Ich habe Exerzitien gemacht in einem Karmel nördlich von Berlin. Der dortige Exerzitienleiter hat zu diesem Satz gesagt, streicht ihn, vergesst ihn. Er ist deshalb so gefährlich, weil er ein ambivalentes Gottesbild entwirft. Dass Gott böse und strafend ist, das glaubt hoffentlich in der plumpen Variante wohl, so hoffe ich, niemand mehr. Aber dieses fein verwobene Gutes belohnen, Böses bestrafen, das klingt ja für die Ohren fast plausibel, ist dennoch gefährlich, denn so klein ist Gott nicht.
Wenn Sie sagen, Gutes belohnen, Böses bestrafen, sind wir da nicht auch schon seit Monaten, seit einem Jahr damit beschäftigt, zu versuchen, alles richtig zu machen. Dann heißt es, dann lockern wir die Maßnahmen. Wenn wir was falsch machen, gibt es wieder strengere Regeln. Ist das nicht ein Instrument, das nicht nur von der Kirche, sondern auch von der Politik, von Regierungen, ja in ganz Europa, auf der ganzen Welt momentan angewandt wird?
Mit unterschiedlicher Deftigkeit. Zuckerbrot und Peitsche ist ein altes menschliches Muster, aber man darf es nur nicht in Gott hineintragen. Denn wir beten ja im Vaterunser, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, nicht umkehren. Viele meinen, wie auf Erden, so auch im Himmel. Gott ist anders. Gott sei Dank.
Alois Döllinger, Sie sind ein vielbeschäftigter Pfarrer. 4 Pfarrgemeinden gehören zu Ihrem Wirkungskreis: Hernau, Gneis, Morzg und Nonntal. Insgesamt leben da 16.000 Gläubige. Wie wird man denn denen allen gerecht?
Wie man dem gerecht wird? Ich glaube, man kann dem nicht gerecht werden im Sinne dessen, man hat es im Griff. Hoffnung gibt, es gibt ein gutes Team an Hauptamtlichen. Momentan sind es 2 Pastoralassistenten und eine Pastoralassistentin und an den Wochenenden 2 Priester aus dem afrikanischen Togo, die in Salzburg studieren. Es ist ein gutes Team übrigens. Ich bin in diesem Team der einzige gebürtige Österreicher, was mich tatsächlich freut. Und darüber hinaus gibt es die Struktur der Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte. Also man darf sich als Pfarrer nicht auf den Irrweg begeben, ich schultere das alleine. Da wären Schultern viel zu schmal, selbst für eine Pfarre. Und ich für mich denke nicht, dass ich an 4 Orten Pfarrer bin, sondern dass ich Pfarrer und Vorsteher eines großen Verbandes, wenn man so will, einer großen Pfarre bin. Und diese große Pfarre lebt an 4 Kirchorten und hoffentlich an vielen Orten dazwischen.
Das heißt, wenn man die katholische Kirche zum Beispiel als eine Art Firma verstehen würde, wären Sie da eine Art Manager?
Ja, eine Art Manager. Den Alltag zu managen, das muss jeder Mensch für sich. Eltern mit mehreren Kindern, die haben ein großes Management. Ich denke zurück an meine Mutter. Früh verwitwet, 11 Kinder, wohl schon Erwachsene dann. Aber das Leben, wie es ist, nehmen, annehmen, anpacken und einmal die notwendigen Dinge ordnen und tun. Das ist ein Teil. Wenn wir wieder zurückkommen zur Aufgabe der Leitung von Pfarren, es ist ganz problematisch, wenn man die Pfarren rund um die Kirche konzentriert sieht, wenn man Pfarren und Kirche in den sichtbaren Mitgliedern nur denkt, etwa an den Sonntagskirchgängern. Das ist nicht nur in der Stadt, auch inzwischen am Lande ein eher kleiner Prozentsatz. Papst Franziskus wird nicht müde, uns zu sagen, hinaus an die Ränder, die Peripherie. Ich habe ein faszinierendes Buch gelesen von Andrea Riccardi, der Gründer der Gemeinschaft San Egidio. Er schreibt, die Ränder sind der Prüfstein der Kirche. Und noch einmal, wo ist der Rand, wo ist die Mitte? Wenn ich mich immer selber mit dem Kirchturm in der Mitte des Geschehens definiere, dann ist bald etwas was anderes Rand. Ich brauche mich nur dorthin zu begeben, an den vermeintlichen Rand, dann werden die Randziehungen ganz anders. Und ich glaube, da sind wir noch am Anfang, das wirklich zu bedenken, zu verstehen und auch zu beherzigen.
Mit Rand meinen Sie da auch Menschen am Rande der Gesellschaft?
Absolut. Mit einer großen Richtigstellung. Man redet schnell von Randgruppen. Und ich sage, für mich gibt es keine Randgruppen, aber es gibt sehr wohl an den Rand gedrängte Gruppen. Wer ist denn freiwillig am Rand? Niemand gerne. Aber die stärkere Mitte, oft auch die wohlhabendere Mitte, die einflussreichere Mitte, entscheidet ganz keck, wer dazugehört und wer nicht, und die anderen sind Rand. und das ist ein gefährlicher Weg.
Einen schönen guten Morgen am Ostersonntag. Bei mir im Radio Salzburg Café ist heute Pfarrer Alois Dürlinger zu Gast. Sie haben schon vor einem Jahr in der Pfarre Hernau eine Initiative gegründet, die Lebensmittel an Menschen verteilt, die sich momentan nicht so viel leisten können. Ist diese Armut auch sichtbar?
Die ist sichtbar. Ich begegne ihr jede Woche zweimal. Entstanden ist diese Idee ja vor Corona. Ich war auf einem der frühen Besuche im neuen Pfarrverband, als ich noch in St. Veit und Goldegg tätig war. Und bei allen diesen Besuchen sind wir mir irgendwie an den Pfarrhoftüren Menschen begegnet, die um eine Spende bitten. Und dann dachte ich mir beim Heimfahren, so möchte ich das eigentlich nicht weiter betreiben. Dass 1 oder 2 Euro gegeben werden und das war's. Und daraus ist die Idee entstanden, so für mich habe ich es genannt, Lebensmittel statt Almosen. Und das war geplant in Unkenntnis, dass da eine Pandemie auf uns zukommt, für den Herbst 2020. Aber als das Frühjahr 2020 uns diese Pandemie bescherte, habe ich mit einem Team junger Menschen eigentlich aus dem Seelsorgeamt, Studentinnen, Studenten in kürzester Zeit dieses Projekt aus dem Boden gestampft. Und das ist gewachsen und wächst noch. Jetzt gibt es 2 starke Teams. Am Dienstag hilft eine tolle Gruppe aus der Bewegung Bauern helfen Bauern. Und am Freitag sind es engagierte Frauen und Männer, die in großer Treue kommen, auch aus verschiedenen Pfarren der Stadt, aus verschiedenen religiösen Zugehörigkeiten. Ich frage niemand, ob er katholisch ist, er oder sie. Wer uns hilft, wer Gutes tut, gehört zum besten inneren Kreis. Und inzwischen sind es 2-mal die Woche an die 70 Familien, wobei Familie heißt Singlehaushalt bis 11-Personen-Haushalt.
Wer kann da zu Ihnen kommen? Wer kann da etwas abholen?
Jede und jeder. Wir fragen niemand nach Herkunft. Wir fragen niemand nach den Lebenshintergründen. Wir fragen auch nicht nach dem Grad der Bedürftigkeit. Ich für mich verstehe es so, wenn ich meine Bedürftigkeit noch nachweisen muss, das ist noch einmal eine Demütigung. Ich werde öfter gefragt, wie wir denn das überprüfen, die Bedürftigkeit. Dann habe ich unlängst zu einer Frau, die an der Straße vorbeiging, gesagt, gar nicht. Dann hat sie gesagt, Sie sind aber ein gutgläubiger Mensch. Dann habe ich ihr geantwortet, ja, hoffentlich doch auch ein Gläubiger.
Aber ist es nicht eben gerade oft so, dass sich manche Menschen dann gar nicht trauen, solche Angebote anzunehmen, weil sie auch Angst haben, sie würden dadurch ihre eigene Würde verlieren?
Das ist die viel größere Sorge, dass es solche gibt, die sich nicht getrauen. Wenn Sie das erste Mal kommen, in Zeiten der Pandemie mussten wir ja mit telefonischer Voranmeldung. Inzwischen ist das Garagentor des Pfarrhofes in Hernau sehr berühmt, glaube ich, und sehr bekannt. Und ich merke es, Menschen, die das erste Mal kommen, sie gehen vorbei, sie drehen um, gehen noch einmal vorbei. Wenn ich das bemerke und dort bin und auch die Mitarbeiterin, wenn wir das merken, wir reden die Menschen an. Suchen Sie uns, kommen Sie, schauen Sie. Ich sage dann gern dazu, kommen Sie ruhig her, wir haben gute Sachen. Ich esse selber davon. Und so kommen wir ins Gespräch und die Hürde wird niedriger, die Schwelle.
Mit welchen Ängsten und Sorgen sind Sie da dann auch als Seelsorger konfrontiert?
Es gibt am Rande dieser Ausgaben immer wieder Gespräche. Und das ist wichtig, auch die Frauen, die Männer, die drunten arbeiten, ein freundliches Lachen, ein offenes Ohr. Und sie erzählen uns ihr Schicksal. Wenn jemand beschreibt, vor Corona war der Polster nach Bezahlung der Miete noch so hoch, sie zeigen das gerne tatsächlich mit den Fingern, und seit ich in Kurzarbeit bin, ist der Polster nur mehr ganz dünn. Mütter mit 1, 2 Kindern, Alleinerziehende, man braucht kein Rechengenie zu sein, um zu spüren, wenn 10% des Einkommens oder gar 20% wegfallen, das ist für viele sehr, sehr bedrängend.
Sie werden in Ihrer Pfarrgemeinschaft auch von einem internationalen Team unterstützt, was Sie da schon alles voneinander lernen haben dürfen. Darüber reden wir nach 9 weiter nach den Radio Salzburg Nachrichten. Seine Schäfchen sind auf 4 Pfarrgemeinden verteilt. In allen 4 wird heute Ostern gefeiert. Alois Dürlinger ist heute bei mir. Hernau, Morzg, Gneis und Nonntal gehören zu Ihrem Pfarrverband. Sie werden dabei in Ihrer Arbeit auch von einem internationalen Team unterstützt, von Priesterkollegen aus Afrika und auch Asylwerber arbeiten mit.
So ist es. Also von Anfang an waren die Asylwerber dabei, die uns auch geholfen haben. Und in der Pfarre, also noch einmal das Team, das Hauptamtliche, die Pastoralassistentin eben aus Bayern, auch schon international, und die beiden Assistenten aus Tansania, Afrika und aus Indonesien. Und die beiden Priester kommen aus dem afrikanischen Togo und sind Steiler-Missionare. Also spannend, die Teamzusammenkünfte, volle Inspiration.
Was macht das mit einem Team, das so interkulturell ist, wenn da einfach verschiedene Ansichten, Einstellungen und wahrscheinlich auch Erfahrungen zusammenkommen?
Belebend, im wahrsten Sinn des Wortes, weil es Sichtweisen gibt, die bei einem rein einheimischen Team nicht so vorhanden wären. Wären wir lauter Österreicherinnen und Österreicher, würde das nächste Projekt kaum anstehen. Das heißt Gottesdienste mit afrikanischen Inspirationen. Es steht eine Chorgründung bevor und wir wollen dann wahrscheinlich an den Sonntagabenden solche Gottesdienste feiern. Und ich bin mir sicher, die werden Freunde finden, auch die auch nicht aus Afrika kommen. Es ist ein anderes Leben dort. Die feiern auf eine andere Art Liturgie. Und ich glaube oder ich weiß es, dass genau diese Priester mitunter leiden, an der starren, auch etwas müden Form hier zu feiern.
Das heißt, in Zukunft wird in der Hernau getrommelt, getanzt und es gibt einen Gospelchor?
Ja, getrommelt wird jetzt schon in den verschiedenen Pfarren. Die Patres und auch der Pastoralassistent und haben oft eine Trommel unter dem Arm. Ob ich noch gelenk genug bin, die afrikanischen Tanzschritte zu lernen, ich bin zwar ein Tänzer, aber nicht in diesen Schritten geübt, es wird sich weisen.
Das heißt, Messen sollen auch Spaß machen?
Absolut. Die Liturgie ist dazu erdacht oder von Jesus auch geschenkt, die Eucharistie, dass sich Herz und Geist erhebt. Das hat verschiedene Quellen aus der Botschaft der Heiligen Schrift, die Gesänge, wenn wir denn wieder dürfen, die Botschaft der Predigt, das Zusammensein der Menschen, die Gemeinschaft ist ein tragendes Element. Und wenn man vom Gottesdienst bedrückter weggeht, als man hingekommen ist, dann war etwas gründlich daneben.
Woher, denken Sie, ist diese eher gedrückte, disziplinierte, stille Stimmung in unserer Kultur, Messen zu feiern, entstanden?
In der Kirche muss man still sein, von Kindheit eingetrichtert und eingepflanzt. Während der Feier ist es günstig, wenn nicht alle zugleich durcheinander reden, das stimmt schon. Aber im Hingehen, momentan wissen wir, es alles gebremst, aber diese Zeit wird wohl wieder vorbeigehen. Aber man soll doch begegnen den Menschen, man soll leben, man soll etwas davon spüren.
In letzter Zeit sind ja auch Messen immer wieder unter freiem Himmel gefeiert worden. Ist das vielleicht sogar auch eine positive Entwicklung hin, auch das Ganze ein wenig lockerer und schneller und flotter zu gestalten?
Für mich durchaus. Ich gelte als Open-Air-Freund auch bei Gottesdiensten. Wenn ich nur denke, im Bongau, heraus war es mir noch nicht gegönnt, haben wir begonnen, die Mitternachtsmette zu Weihnachten unter freiem Himmel zu feiern. Ein ganz besonderes Erlebnis. Und wir sollen uns eines vergegenwärtigen. Die Geheimnisse, die wir da feiern, die großen Feste des Jahres, das waren in biblischer Zeit, zur Zeit Jesu, lauter Veranstaltungen im Freien. Das letzte Abendmahl davon abgesehen, aber alles andere hat sich unter freiem Himmel ereignet. Es gab noch keine Kirchen in diesem Sinne.
Das Radio Salzburg Café heute mit Pfarrer Alois Dürlinger. Sie sind auch Sprecher der Erzdiözese für Flüchtlingsfragen und Asyl. Durch die täglichen Corona-Schlagzeilen ist das Schicksal vieler geflüchteter Menschen in letzter Zeit eher in den Hintergrund gedrängt worden. Macht es das manchmal vielleicht sogar einfacher für die Flüchtlingsarbeit oder geraten dadurch die Probleme eher in Vergessenheit?
Also das Augenmerk ist jetzt verschoben auf ein anderes Thema. Zu mir sagen öfter welche, jetzt wird es bei dir auch ruhig geworden sein mit der Flüchtlingsarbeit. Da muss ich darauf antworten, der Schein trügt. Es sind nicht die großen Zahlen momentan, aus bekannten Gründen. Wenn man die Wege konsequent abschneidet, werden die Zahlen kleiner, nona. Und es sind aber die Schicksale trotzdem schwer. Es warten manche derart lange schon auf die Asylverfahren. Man hört zwar immer von Beschleunigung, es hat sich schon an manchen Stellen beschleunigt, aber trotzdem gibt es noch welche, die Jahre warten. Und die drohenden Abschiebungen sind unabhängig von der Zahl eine Lebenskatastrophe. Die Menschen sind aufgebrochen unter Lebensgefahr und der Einsatz der letzten Familienersparnisse, haben Rückschläge erlitten schon unterwegs, mitunter Fürchterliches mitgemacht. Und dann sind sie hier und werden nach 1, 2, 3, 4 Jahren zurückgeschickt. Das ist eine zerbrochene Hoffnung und oft auch ein zerbrochenes Leben.
Wie kann man da als Mann der Kirche überhaupt helfen? Weil entscheiden tut ja die Politik.
Helfen, es ist tatsächlich auch eine beratende Arbeit, weil ich inzwischen auch ein Wissen mir angeeignet habe durch die Vielzahl der Fälle. Es ist eine seelsorgliche Arbeit, den Menschen zuzuhören, den Betroffenen, aber auch ihren Helferinnen und Helfern. Da zerbrechen auch wirklich mitunter Welten, wenn jemand sich jahrelang engagiert hat für Einzelne oder für Gruppen und über Nacht sind die weg, kurioserweise meistens in den Morgengrauen werden die irgendwo abgeholt und da entsteht viel menschliche Not auf beiden Seiten und oft trifft die dann auf mich in Rückfragen, lange Telefonate, Mails, mitunter auch Treffen, Auge in Auge.
Und wie gehen Sie da selber damit um, dass Sie eigentlich an den Konsequenzen nichts ändern können, sondern nur unter Anführungszeichen seelischer Beistand sind?
Oft genug ein Gefühl der Ohnmacht, wobei Ohnmacht verschiedene Schattierungen kennt. Manchmal spielt das Leben oder geht es auf dunklen Pfaden, das muss man auch ertragen. Aber wenn man ohnmächtig vor Ereignissen steht, die nach purer Willkür riechen, dann wird es ganz problematisch. Dann mischt sich schon mitunter zur Ohnmacht auch eine Portion Wut.
Manchmal gehen Fälle ja unter Anführungszeichen gut aus. Sie haben vor 3 Jahren mit für Schlagzeilen gesorgt, wie Sie Ali Washid nach Kenia, nach Nairobi begleitet haben in ein Kloster dort, damit er dann rechtmäßig wieder nach Österreich zurückkehren konnte, um hier zu studieren. Wie geht es ihm jetzt hier in Salzburg?
Ich habe nach wie vor guten Kontakt zu ihm. Er studiert hier tatsächlich. Es ist mühsam für jemanden, der nicht deutscher Muttersprache ist, online zu studieren, aber er schlägt sich tapfer.
War das für Sie auch ein Abenteuer?
Absolut. Die spontanste und weiteste Reise meines Lebens. 24 Stunden vor Aufbruch wusste ich noch nicht, dass es zur Reise kommt. Ich hatte noch ein Begräbnis in St. Veit und nach dem Begräbnis wurde entschieden am späten Nachmittag, ein Flugticket gebucht, 2 Tickets. Das Visum war schon in Vorbereitung, weil es möglich sein könnte. Und am nächsten Tag bin ich in Wien mit Wajid Ali aus der Schubhaft kommend zusammen getroffen, mit Polizeibegleitung bis ins Flugzeug und dann Umstieg in Addis Abeba und die Ankunft in Nairobi. Unvergesslich.
Das Radio Salzburg Café heute mit Pfarrer Alois Dürlinger. Sie sind im Pinzgau geboren, haben viele Jahre lang Innergebirg in Goldegg und in St. Veit gearbeitet, sind jetzt hier in der Stadt Salzburg gelandet. Gibt es da kulturelle Unterschiede zwischen Stadt und Land, an die Sie sich vielleicht erst mal gewöhnen mussten?
Ja, durchaus. Also mich fragen ja mitunter Menschen, warum hast du dir das angetan? Oder musstest du wechseln? Oder wolltest du wechseln? Ich sagte weder noch, es war eine eher pragmatische Entscheidung zusammen mit dem Generalvikar. Ich bin in der Woche bis zu dreimal nach Salzburg gefahren. War viel auf der Straße, die Doppelpfarre drinnen, dächernd war ich in Bongau. Und dann kamen wir zum Entschluss, dass es wohl besser sein würde, ich wäre geografisch näher. Welche Hintergedanken der Personalchef hatte, das ich kann nicht hineinschauen, wir verstehen uns gut, aber er hat sicher auch jemand gebraucht für den großen Pfarrverband im Süden der Stadt. So ist es und mein Gott, bin am Land geboren, die meiste Zeit meines Lebens war ich dort. Ich bin aber auch irgendwie gerne in der Stadt. Ich habe ein Jahr als Student in Rom gelebt, in einer großen Stadt, sonst Innsbruck, Salzburg die meiste Zeit. Alles in allem, es lässt sich auch gut hier leben und den Bas Lueg habe ich in Sichtweite.
Der Fluchtweg wäre da. Und weil Sie vorher schmunzeln mussten bei der Frage, gab es Dinge, an die Sie sich erst gewöhnen mussten? Kulturelle Unterschiede zwischen Stadt und Innergebirg?
Manches ist in der Stadt etwas komplizierter, würde ich sagen. Allein die Ausmachung für kirchliche Feiern. Wir haben jetzt gute Kompromisse gefunden, wie wir etwa im kleinen Erstkommunionen feiern mit den Pfarrgottesdiensten zusammen. Das hat schon einen etwas erhöhten Gesprächsbedarf. Ich will es einmal so höflich umschreiben.
Sie hatten jahrelang ja auch den Spitznamen der Pferdepfarrer. Sie züchten Pferde. Was ist mit Ihren Pferden passiert? Sind die mitgezogen?
Die sind noch in St. Veit. Der Stall des Pfarrhofes geht mit ganz verlässlichen, lieben Pächtern weiter und dort leben sie noch. Werden wir sehen, ob sich etwas auftut, etwas anderes. Anfang Mai soll es Nachwuchs geben im Stall. Das ist immer die besonders spannende Zeit. Aber in der Zeit der Überwachungskameras managen wir das auch, aber sicher mit Hilfe der Familie, die dort auch Pferde stehen hat.
Woher kommt Ihre enge Beziehung zu Pferden?
Aus der Herkunftsfamilie. Mein Herkunftshof, Unterbergbauer in Biesendorf, Hummersdorf, hatte zu Zeiten des Großvaters noch den Beinamen Rosshimmel, so wird beschrieben. Und ich bin mit diesen Tieren groß geworden.
Das heißt, Sie sind auch ein begnadeter Reitsportler?
Leider nicht. Drei Königsreiter wohl, aber zu einem begnadeten Reitsportler habe ich es nicht gebracht. Ich traue mir leicht zu reiten, aber habe das nie professionell mir angeeignet.
Radio Salzburg. Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Pfarrer Alois Dürlinger, Ihre Lieblingsfarbe?
Grün. Ja, wenn es im Frühjahr die Natur erwacht, ist es die vorherrschende Farbe. Der Blick in den Wald ist überwiegend grün. Und sogar wenn man aufs Meer hinausschaut, ist es nicht nur blau, sondern hat auch Grüntöne.
Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Alles, was italienisch klingt. Ich würde es als so eine Gruppe beschreiben.
Welches Land dieser Welt fasziniert Sie besonders?
Am öftesten bereist habe ich wohl Israel.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkastel?
Das Buch von Thomas Halik, Die Zeit der leeren Kirchen. Da geht es zunächst um Predigten dieses in der Tschechei im Untergrund geweihten Priesters zur Zeit der Verfolgung. Und die Predigten beziehen sich auf die erste Zeit der Pandemie. Und er spricht und er gründet die Botschaft dieser Zeit. Und vor allem hat er ein sehr befreiendes Gottesbild. Und er schaut sehr kritisch in die gegenwärtige Praxis der Kirche und legt vor allem den mahnenden Finger auf die Reformunwilligkeit der Kirche.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Erfolg hat man, wenn man auf dem Weg, den man einschlägt, nicht allein bleibt.
Und wie würden Sie Glück definieren?
Das hängt sehr mit der vorhergehenden Antwort zusammen. Glücklich ist man, wenn man sich der Freundschaft und der Gemeinschaft von Menschen erfreuen darf, wenn man einen Glauben hat, der selbst über dunkle Stunden Brücken zu bauen vermag.
Das ist das Radio Salzburg Café am Ostersonntag. Alois Thürlinger, Sie haben im Osterpfarrbrief an Ihre Pfarrgemeinden geschrieben, man soll sich zu diesem besonderen Anlass Judas zum Freund machen. Jetzt bin ich nicht wirklich bibelfest, aber so viel weiß ich schon noch, dass Judas der Verräter war, der Jünger, der Jesus verraten hat. Warum sollten wir uns ausgerechnet den zum Freund machen?
Die Inspiration kommt von einem Buchtitel und dort wird er der Freund Jesu genannt. Nicht unbedingt mein Freund, sondern Judas der Freund. Jesus nennt den Zwölferkreis der Jünger, aber auch darüber hinaus. Jesus hatte sicher auch Freundinnen, das einmal dazu gesagt in aller Deutlichkeit.
Weiß man das auch im Vatikan?
Ich hoffe denn, wer es wissen will, Papst Franziskus weiß es. Und Jesus hat diese 12 Freunde genannt. Und ich bin mir sicher, dass Jesus das gegebene Wort, meine Freunde, mein Freund, nie widerrufen hat. Auch nicht im Blick auf den Judas. Und dieses Buch, von dem ich rede, ich muss den Autor respektvoll nennen, der Jesuit Christoph Vorembeck. Auch bei ihm habe ich schon Exerzitien machen dürfen. Er bezieht sich auf ein Säulenkapitel in Vézelay in Frankreich. Und dort, dieses Kapitel hat 4 Seiten. Eine Seite stellt das tragische Bild des erhängten Judas dar und daneben Jesus mit dem Leichnam des Judas auf den Schultern, wie der gute Hirte das Lamm trägt. Und in diesem Buch wird faszinierend dargelegt, wie Gott ist, wie Gott zu uns ist. Und Pater Vorembeck beschreibt dann, er schaut auf gute Eltern und sagt, was müssten denn Kinder anstellen, dass die Eltern sie fallen ließen? Schon gar die Mütter, sagt er. Und wenn wir Menschen das zutrauen, dass sie über alle Unwägbarkeiten eines Lebens hinweg trotzdem in Treue zu ihren Kindern stehen, wie viel mehr tut das dann Gott, tut das Jesus? Und das Buch hat noch einen Untertitel. Zunächst Judas der Freund und der Untertitel: Du, der du Judas trägst nach Hause, trage auch mich. Da sind wir schon ganz beim Kern österlicher Hoffnung, dass Jesus niemand zurücklässt, wirklich niemand.
Wie werden Sie heute diesen Ostersonntag noch feiern?
Nach den Gottesdiensten in der Gemeinschaft der beiden Priester, die mit mir im Pfarrverband tätig sind. Wir kochen gerne zusammen, essen gerne zusammen und haben dann Gespräch meistens lang in den Nachmittag hinein.
Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen, gesprächsreichen, interessanten Ostersonntag und herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie heute bei uns waren. Frohe Ostern.
Ich danke für die Einladung. Frohe Ostern Ihnen und weit hinaus die Zuhörer.